Das Echo von Leonardo da Vinci erinnert sich. Ein König fragt, was Leonardo im Abendlicht der Loire sieht. 65 Jahre des Schauens lösen sich in eine Antwort ohne Ränder.
Das Licht veränderte sich, wie es an Frühlingsabenden an der Loire geschieht. Und Franz, der König, der mir dieses Haus gegeben hatte, diese Pension, diese stillen Jahre, wandte sich vom Fenster ab, um zu fragen, was ich in der hereinbrechenden Dämmerung sehe. Eine einfache Frage. Ich habe 65 Jahre damit verbracht, zu lernen, wie man sie beantwortet. Hinter uns in der Kammer, die zu meiner Welt geworden ist, beobachtete Lisa uns von ihrer Tafel. Sie beobachtet mich nun seit 15 Jahren. Ihr Lächeln bestätigt nichts und leugnet nichts von dem, was ich sagen könnte. Der junge König wusste nicht, dass ich sie für mich selbst mitgebracht hatte, nicht für irgendeinen Auftraggeber. Manche Dinge können nicht übergeben werden, weil sie noch nicht vollendet sind. Vielleicht werden sie es niemals sein. »Was seht ihr, Maestro?« fragte Franz erneut. Sein Italienisch trug die Musik Frankreichs in sich, rasch erlernt, weil er mich verstehen wollte, ohne Dolmetscher zwischen uns. 24 Jahre alt. Hungrig nach Wissen, wie ich in seinem Alter hungrig war, wie ich es noch immer bin, selbst jetzt, selbst da meine rechte Hand nutzlos an meinem Schenkel liegt. Ich blickte auf das Tal, die Bäume, den Himmel. Wo wird das eine zum anderen? »Was seht ihr, Meister?« Er runzelte die Stirn und wandte sich wieder dem Fenster zu. »Das Tal, die Hügel dahinter, der Himmel. Sie werden schwerer zu unterscheiden.« »Und beunruhigt euch das? Sollte es das nicht? Das Licht schwindet. Oder gelingt?« Ich fand die Worte, während ich sie sprach. Keine geschliffene Weisheit, sondern Gedanken, die im Augenblick ankamen. »Vielleicht schwindet das Licht nicht. Vielleicht zeigt es euch, was der Tag verbirgt.« Wir standen gemeinsam am Fenster, der junge König und der alte Maler, dessen rechte Hand nicht mehr arbeitet. Hinter dem Glas versank das Loiretal sanft in den Abend. Eine Heckenreihe markierte die Grenze des Gartens. Dahinter fiel das Land zum Fluss hin ab, und jenseits davon stiegen Hügel in einen Himmel, der nicht mehr ganz blau war. »Wo wird das Tal zum Himmel?« fragte ich. Franz betrachtete den Horizont, die Stirn gerunzelt, der Ausdruck eines Mannes, der nach etwas Bestimmtem sucht. »Dort«, sagte er und deutete, »die Linie der Hügel.« »Schaut noch einmal.« Er schaute. Die Stille dehnte sich. »Ich kann sie nicht finden«, gab er schließlich zu. »Es gibt keine Linie. Nur Abstufung. Versucht dies. Zählt die Übergänge. Wie viele Abstufungen könnt ihr finden zwischen der dunkelsten Erde und der hellsten Luft?« Franz betrachtete den Horizont nun anders. Seine Augen wanderten langsam aufwärts. »Drei, vier, fünf...« Seine Stimme verlor sich. »Die Luft über den Hügeln hat Farbe, eine Art Violett. Wo beginnt das?« »Und doch seht ihr beides. Tal und Himmel, Erde und Luft. Ihr könnt sie unterscheiden, ohne zu finden, wo das eine endet und das andere beginnt.« Ich deutete auf den Rosenstrauch unter dem Fenster. Im schwindenden Licht blieb seine Form klar, die Gestalt unverkennbar, doch seine Ränder begannen vor dem dunkler werdenden Garten zu verschwimmen. »Schaut. Ihr könnt die Rose noch sehen, aber ihr könnt nicht finden, wo sie endet.« Franz war still. Ich beobachtete, wie er an dem Problem arbeitete, beobachtete, wie seine Augen von der Rose zur Hecke zu den fernen Hügeln wanderten, auf der Suche nach den Grenzen, die sein Geist zu finden erwartete. »In der Malerei«, sagte ich, »nennen wir dies Sfumato, wie Rauch verflogen.« Ich hielt inne und erinnerte mich, wie ich es einmal in meinen Aufzeichnungen zur Malerei geschrieben hatte, spät in der Nacht, versuchend mir selbst zu erklären, was meine Hände bereits wussten, dass Schatten niemals abgeschnitten erscheinen sollten, dass Schatten sich mit Schatten vermischt und Licht mit Licht, allmählich, nach und nach. Ich kenne eure Technik, Maestro. Ich habe sie studiert. Er blickte zu Lisas Tafel. Ihre Augen trafen die seinen von der anderen Seite des Raumes. Ihr Gesicht hat keine Umrisslinien. Und ist ihr Gesicht unklar? Er wandte sich dem Gemälde wieder zu. Schaute wirklich hin, so wie Verrocchio mich vor einem halben Leben zu schauen gelehrt hatte. Nicht flüchtig, nicht annehmend, sondern sehend. Nein, sagte er langsam. Sie ist vollkommen klar. Klarer irgendwie als Gesichter in Gemälden mit harten Kanten. Präzision und Mehrdeutigkeit bestehen nebeneinander. Ich trat neben die Tafel. Meine linke Hand, die Hand, die noch arbeitet, zeichnete die Luft nahe ihrem Mund nach. Lächelt sie? Franz betrachtete das Gesicht. Ja, nein, ich kann nicht. Er schüttelte den Kopf. Jedes Mal, wenn ich glaube, es zu sehen, verändert es sich. Das Unvollendete sagt, was das Vollendete nicht sagen kann. Hätte ich ihr Lächeln aufgelöst gemalt, eindeutig glücklich, eindeutig traurig, würde es eines sagen. Dies sagt alles. Jede Stimmung, die ihr zu ihr bringt, spiegelt sie wider. Wir gingen zurück zum Fenster. Die Dämmerung hatte sich vertieft, und nun waren die Übergänge überall. Dunkelheit, die nicht als Einfall kam, sondern als allmähliche Gegenwart. Ich dachte an die Höhle am Montalbano, an den Jungen, der ich damals war, kauernd vor einem Loch im Hang, während die Dunkelheit mir entgegenatmete. Ich hatte damals Angst gehabt. Angst vor dem, was im Schwarz wartete. Doch ich war trotzdem eingetreten. Eingetreten, weil Nichtwissen schlimmer war als Furcht. Und die Dunkelheit hatte mir nur Stein und Wasser und kalte Luft gezeigt. Keine Geister. Nur Wahrheit. Wartend auf jemanden, der bereit war, hinzuschauen. »Ihr habt alles studiert«, sagte Franz. »Wasser, Anatomie, den Flug, die alten Steine, Mathematik mit eurem Franziskaner. Wie haltet ihr das alles zusammen?« Ich lächelte. Nicht Lisas mehrdeutiges Lächeln, sondern etwas Einfacheres. »Ich habe eines studiert.« »Eines?« »Wie...« Ich hielt inne. Die Worte kamen langsam. »Wie Dinge in andere Dinge übergehen. Wasser in Luft, Licht in Schatten, Leben in...« Ich hielt inne. Draußen rief ein Vogel über den dunkler werdenden Garten. Franz wartete. »Als ich jung war, fuhr ich fort, dachte ich, ich studierte viele Dinge. Wasser am Naviglio, den Flügel des Turmfalken am Arno, die Spirale in einer Muschel, älter als die Schrift erlaubt. Die Hand eines Steinmetzen, der mich tot mehr lehrte, als er mich lebend hätte lehren können.« »Die Spirale«, sagte Franz. »Ihr habt schon früher davon gesprochen. Sie erscheint in Wasserstrudeln, in sich ringelndem Haar. Ich verbrachte einst eine Nacht in Florenz, zeichnete dieselbe Locke, bis meine Kerze starb, weil ich nicht verstand, warum sie sich wie Wasser bewegte. In den Kammern des Herzens, in Muscheln, gepresst in Berggestein.« Ich wandte mich vom Fenster ab und ging zum Tisch, wo meine Notizbücher lagen, die Ledereinbände weich geworden von Jahrzehnten des Gebrauchs, die Seiten dicht mit Zeichnungen, die sichtbar gewordenes Denken waren. Ich hatte sie über die Alpen getragen, als ich nach Frankreich kam. Ich hatte sie auf Klosterböden ausgebreitet, als ich zum ersten Mal verstand, was ich gesammelt hatte. »Diese Studien schienen verstreut«, sagte ich. »Wasser hier. Anatomie dort, Mathematik, Geologie, Malerei. Aber sie waren nicht verstreut. Sie waren eine einzige Untersuchung.« »Welche Untersuchung?« »Wie die Natur Probleme löst, die Spirale löst, wie man sich wirksam durch Widerstand bewegt, die Verzweigung in Flüssen, in Blutgefäßen, in Bäumen löst, wie man über Entfernungen verteilt, die Proportion, die Fra Luca Maas löst, wie man Raum mit Harmonie füllt. Kein Zierrat, den Gott durch die Welt gestreut hat. Lösungen, Gesetze, die Dinge zum Wirken bringen.« Franz trat zu den Notizbüchern. Seine Finger schwebten über Seiten, die er nicht ganz lesen konnte. »Und Sfumato?« fragte er. »Welches Problem löst Sfumato?« Ich blickte zu Lisa. Sie blickte zurück, geduldig, mehrdeutig, vollkommen in ihrer Unvollständigkeit. »Sfumato löst, wie man zeigt, was wir tatsächlich sehen. Harte Kanten sind bequeme Lügen. Die Welt hat keine Umrisse. Wo endet eure Haut und beginnt die Luft? Wo wird der gegenwärtige Augenblick zur Vergangenheit? Ich ging wieder zum Fenster. Das Tal war beinahe in der Dunkelheit verschwunden, doch ich konnte es noch wahrnehmen. Form ohne Grenze, Gegenwart ohne Rand. Ich verbrachte mein Leben damit, Präzision zu lernen, zu messen, zu sezieren, den Mechanismus zu verstehen. Und der Mechanismus war schön. Die Klappen des Herzens, die sich in Spiralen tanzend schlossen, die Sehnen der Hand, die durch Scheiden glitten, glatter als jede Fläche, die ich hätte polieren können. Aber der Mechanismus enthielt nicht die Person. Ich öffnete jede Kammer des Körpers des Steinmetzen. Ich fand, wie seine Hand arbeitete. Ich fand nicht, wohin er ging, als er aufhörte zu atmen. Franz stand reglos, sein Atem flach, seine Augen auf einen Punkt jenseits des Fensters gerichtet, wo sich die Dunkelheit sammelte. Sfumato ist kein Verwischen. Es ist das Annehmen, dass Klarheit keine harten Grenzen erfordert. Die Rose ist klar ohne einen Rand. Lisa ist gegenwärtig, ohne festgelegt zu sein. Der Steinmetz lehrte mich, wie seine Hand arbeitete, doch sein Geheimnis, die Person, nicht die Maschine, das ging über in etwas, dem ich nicht folgen konnte. Wie Schatten in Schatten, wie Licht in Licht. Ich hielt inne, der Gedanke kristallisierte sich. Wir berühren das Unendliche genau dort, wo wir es nicht fassen können. Ich setzte mich langsam. Meine Gelenke protestierten, wie sie es jetzt tun. Franz blieb stehen, als Silhouette gegen das Fenster, wo das letzte Licht verblasste. »Ihr habt keine Angst«, sagte er leise, »vor dem, was kommt.« Ich hatte einmal Angst, an einem Höhleneingang, als ich 8 war. Die Dunkelheit atmete mir entgegen, und ich wusste nicht, was drinnen wartete. Ich lächelte bei der Erinnerung. Der Junge, der ich war, der alte Mann, der ich geworden bin. Ich trat trotzdem ein, und ich bin seither in Dunkelheiten eingetreten, die Dunkelheit dessen, was ich nicht verstand, über Schatten, über Wasser, über Zeit, über den Körper. Jede Dunkelheit, als ich eintrat, zeigte mir nur Wahrheit. Ich blickte zum Fenster, wo die Nacht ankam, nicht einfallend, sondern sich einfügend, wie die Dämmerung es versprochen hatte. Versagt die Dämmerung, weil sie nicht zur Nacht wird? Versagt Lisa, weil ihr Lächeln sich niemals auflöst? Franz wandte sich um. In der Dunkelheit konnte ich sein Gesicht kaum sehen, doch ich konnte seinen Atem hören. Langsamer nun, anders. »Ich sehe jetzt anders«, sagte er. »Wenn ich den Garten betrachte, ich sehe die Übergänge, was immer da war. Dann habe ich euch gegeben, was ich habe.« Francesco Melzi kam mit Kerzen, als die Dunkelheit sich vollendete. Nicht mehr so jung. Er wird diese Notizbücher erben und bewahren, was ich gelernt habe. 2 Arten der Weitergabe. Die Seiten, die aufzeichnen, und die Wahrnehmung, die verwandelt. Franz verabschiedete sich an der Tür. »Schlaft wohl, mein Vater«, sagte er leise. Italienisch und Französisch vermischt, die Grenzen weich zwischen ihnen. Seine Hand auf meiner Schulter sagte, was Worte allein nicht sagen konnten. Nachdem er gegangen war, saß ich allein mit Lisa. Das Kerzenlicht fing ihr Gesicht ein, und ihr Lächeln trat aus dem Schatten hervor, wie es immer geschieht, gegenwärtig, mehrdeutig, vollkommen. Ich dachte an den Jungen am Höhleneingang, an das Tuch, das mich lehrte, dass Schatten Farbe hat, an die Spirale, die ich durch Wasser und Haar und alte Muscheln nachgezeichnet hatte, an die Papiere, verstreut auf einem Klosterboden, die zu einer einzigen Untersuchung wurden, an Marco, den Steinmetzen, dessen Hand mich mehr lehrte, als seine Stimme es gekonnt hätte. All das, jede Dunkelheit, in die ich eingetreten war, jede Frage, die ich gestellt hatte, jedes Scheitern, das mich lehrte, was Erfolg nicht konnte, hatte hierher geführt. Zu diesem Raum, dieser Dämmerung, dieser weichen Grenze zwischen dem, was ich war, und dem, was ich werde. Die Dunkelheit atmet mir nicht mehr mit Drohung entgegen, sie atmet mit Einladung. Ich habe studiert, wie Dinge in andere Dinge übergehen. Nun lerne ich, wie Leonardo übergeht in das, was danach kommt. Schatten in Schatten, Licht in Licht, allmählich, nach und nach. Musik.
das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben, ohne Werbung, und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl jemandem davon. Und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden. Fakten und Einsichten hinter jedem Echo unter agoracosmica.org.